Vielen Dank und man kann nur Amen sagen. Es gibt diesen lebendigen Gott und ich hoffe, du gehörst zu denen, die sagen können, mein Leben gehört ihm. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich gehöre zu denen, die aus dem Urlaub kommen, Kurzurlaub. Vor 14 Tagen stand ich zwar hier und ich möchte genau da auch wieder anknüpfen, wo wir vor 14 Tagen ein wenig drüber nachgedacht haben. Wir haben ein Lied miteinander gehört, vielleicht an den Endgeräten gesungen, hier haben wir es nur gehört, und zwar von Manfred Siebald. Und der hat uns den Gott, den wir verehren, vor Augen geführt, indem er einen Wesenszug dieses Gottes in besonderer Weise hervorgehoben hat. Ich zitiere diesen Refrain nochmal. Du dienst uns, auch wenn wir das nie ganz verstehen. Du dienst uns, du Gott, um den sich Welten drehen. Du dienst uns, wir lassen es voll Dank geschehen. Und darum dienen nun auch wir mit Freuden dir. Ich finde das erstaunlich, unfasslich, einen Gott zu haben, der sagt, ich bin da, um euch zu dienen. Wir sind ja hier, um Gottesdienst zu feiern und das dürfen wir jetzt nicht so verstehen, dass wir hier sind und wir Gott dienen, dadurch, dass wir jetzt unseren Platz hier eingenommen haben oder da draußen an den Endgeräten irgendwo sitzen. Sondern Gottesdienst heißt, Gott ist hier. Und er gibt dir die Zusage, dir heute Morgen zu dienen, deiner Seele wohlzutun, dich auf das auszurichten, was du für dein Leben brauchst und vielleicht das neu zu richten, was irgendwo aus der Spur geraten ist. Gott ist hier. Und diesen Gott wollen wir feiern. Feiern, dass er uns dienen möchte. Als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Die Fülle der Gottheit hat sich aufgemacht, um verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Die Motivation, dass er uns dient, ist begründet in seiner Liebe zu verlorenen Menschen, die eigentlich gar nicht liebenswert sind. Manche verstehen das vielleicht nicht. Die sind sehr von sich überzeugt. Also ich habe immer eher den Eindruck, ich kann es nicht begreifen, dass Gott so ein Kerl wie mich liebt. Weil ich tue mich selber schwer, so mich zu lieben. Ne? Du siehst das, was du verbockt hast. Und jetzt kommt Gott und sagt, nein, ich liebe dich. Er liebt dich. Und das hat er gezeigt. Liebe ist jetzt keine Vokabel, die man einfach irgendwo abhakt, sondern Liebe ist im Handeln ausgedrückt. Und Gott hat gehandelt. Nehmen wir dieses bekannte Wort, das ihr alle kennt. Ich gehe da mal so von aus. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass er gibt. Jesus macht sich auf, kommt in diese Welt, um uns zu suchen und zu retten. Er dient uns. Und wir beide haben eigentlich nichts anderes zu tun, als zu sagen, danke. Dass wir das vertrauensvoll in Anspruch nehmen für unser Leben und Empfangende sind. Also wir werden nicht auf der Seite des Verlierers stehen, wenn wir sagen, was wir gerade hier im Lied gehört haben, mein Leben gehört Gott. Dann haben wir viele Angst, die kriegen dann so richtig, dass sich die Nackenhaare hochstellen. Wenn ich Gott gehöre und er mein Leben bestimmt, dann komme ich doch zu kurz. Nein! Wenn du Gott gehörst, wenn du ihm vertraust, wirst du gewinnen. Leben mit Ewigkeitsqualität, das nicht erst irgendwann in der Zukunft beginnt, sondern Leben mit Ewigkeitsqualität, das Gott dir heute schenken möchte, vielleicht heute Morgen ganz neu auffrischen möchte. Er ist da, um dir dieses Leben zu geben. Leben, dass unser altes Leben verändert. Auch das hatten wir gerade in Liedern gehört. Weißt du, da gehen wir so drüber hinweg. Wir reden starke Worte, wir singen starke Worte von Veränderung. Und manchmal frage ich mich, Gott, warum verändert sich unser Leben so wenig? Kennt ihr solche Christen, die 40, 50 Jahre schon mit Jesus unterwegs sind oder sagen, sie glauben? Und heute nach 40 Jahren noch fast genauso ticken wie damals? Irgendwas ist doch an dieser Stelle schief. Und ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir wieder ganz neu die Bereitschaft, dass Jesus uns wirklich dienen darf. Dass wir sagen, ja, wir möchten dich beim Wort nehmen. Das, was du uns schenken möchtest, Herr, schenk es uns, diene uns. Und ich wünsche mir, dass wir wieder Menschen werden, die viel mehr mit Jesus rechnen. Denn ich habe gemerkt, in den Laufe der Jahre und Jahrzehnte mit Appellen verändert sich unser Leben nicht. Mit Willensentschlüssen verändert sich unser Leben nicht wirklich. Der Einzige, der unser Leben verändern kann, ist Jesus selbst. Durch sein Wort und durch seinen Geist. Und er ist hier, um uns zu dienen. Lass uns das mal nochmal ganz kurz uns vor Augen führen. Jesus ist ein Gott, der in der Vergangenheit Entscheidendes getan hat für uns. Wir hatten das vor 14 Tagen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also das ist die entscheidende Grundlage. Vielleicht ist das vielen gar nicht bewusst, wie versklavt wir sind an unsere eigenen Begierden und Bedürfnisse, wie sehr wir um uns kreisen, wie Mächte der Zerstörung uns vielleicht im Griff haben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch loszukaufen. Er gebraucht das Bild vom Sklavenmarkt. Da sind Leute versklavt, sie gehören nicht sich selbst. Sie sind Getriebene. Und Jesus sagt, ich komme, um diese Menschen freizusetzen. Und er muss einen hohen Preis dafür bezahlen. Für uns beide musste er einen hohen Preis zahlen. Sein eigenes Leben. Und Jesus sagt, das bist du mir wert. Ich lasse mein Leben, um dich freizukaufen, dass du mir gehören kannst. Dass ich dein Herr sein kann, nicht? Wir haben es gerade gehört. Er ist unser Gott, er ist unser Herr. Was ist das für ein Herr, der uns dient? Das sprengt doch jedes Vorstellungsvermögen. Kann man da Angst haben, dem Herrn zu gehören? Der sagt, ich will dich jetzt nicht ausbeuten, weil ich einen hohen Preis für dich gezahlt habe, sondern ich bin jetzt ganz für dich da. Ich möchte dein Leben heilen. Deine Seele. Ja, er kann auch Körper heilen. Wir beten für Heilung für unsere Kranken, weil wir wissen, Gott kann. Und wenn er es nicht tut, wissen wir uns dennoch geborgen in seiner Hand, dass er unsere Seele in seinem Frieden bewahrt. Gott dient. Die Lösung liegt in der Vergangenheit. Da ist das Lösegeld bezahlt worden. Ich blicke gerne in die Zukunft. Ich finde, eine der größten Verheißungen steht im Lukas-Evangelium, als Jesus seinen Leuten erzählt, dass er wiederkommen wird. Und er gebraucht ein Bild und sagt, wenn ich wiederkomme, dann ist das so, wie bei einem Herrn, der auf der Hochzeit ist und irgendwann aufbricht und nach Hause kommt. Und seine Diener warten auf die Ankunft des Herrn, um ihm dann die Türe zu öffnen. Und dann sagt er, so ist das, wenn ich wiederkomme und ihr seid meine Diener, Lukas 12, glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Und ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Wenn Jesus, der König aller Könige, wiederkommt, auf seinem weißen Pferd, wenn er auf deinem Thron sitzen wird, als der König aller Könige, dann sagt er, dann wird er aufstehen und sich den Sklavenschürze umbinden, um die Leute zu bedienen, die zu ihm gehören und die wach sind für seine Gegenwart. Das sprengt mein Vorstellungsvermögen. Aber das ist der Gott, an den ich glaube. Wer will da misstrauisch sein? Gott ist hier, um zu dienen. Und das sollten wir heute Morgen ganz bewusst wahrnehmen. Er ist wirklich hier. Und die Frage ist, bist du bereit, ihn reinzulassen in dein Herz? Wir haben in einem der Lieder gehört, dass jetzt die Zeit ist, ihn anzubeten. Die Zeit ist, unsere Herzen ihm zu öffnen. Kommt, jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Herz. Ich möchte an der Stelle einfach mal mit Jesus reden. Und lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir der von dir reden, über dich reden, aber uns das Bewusstsein fehlt, deiner Gegenwart. Uns das Bewusstsein fehlt, dass du hier bist und ja die Sklavenschürze dir umgebunden hast, um uns zu dienen. Dass du rein willst in unser Herz. dass du ran willst an die wunden Stelle unseres Lebens. Herr, du weißt um das, was uns blockiert, dich ranzulassen. Und ich möchte dich bitten, dass dein Geist uns hilft, auch heute Morgen wieder ganz neu offen zu sein für deine Gegenwart und offen zu sein für das, was du tun möchtest. Herr, damit wir zu diesen Menschen werden, die du dir immer vorgestellt hast. Du hast uns wunderbar gemacht, haben wir gerade gehört. Und du möchtest uns deine Schönheit groß machen und deine Schönheit soll sich in unserem Leben widerspiegeln. Schenke dazu deine Gnade. Amen. Er ist hier, um Herzen zu verändern. Er dient uns, weil er uns liebt. Ein Wort aus dem 1. Johannes 3,16. Wir haben gerade 3,16 aus dem Johannesevangelium gehört. Wir schauen jetzt in den ersten Brief des Johannes, auch wieder 3,16. Was Liebe ist, so sagt Johannes, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Jetzt hört zu, lass das mal sacken. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Wer sich von Jesus lieben lässt, wer begreift, was Jesus für uns getan hat, hat sein Leben gelassen am Kreuz, das, was uns auch unser Vorstellungsvermögen widersprengt. Und wer dann erlebt, dass Jesus unser Leben von innen her nach außen umkrempelt, verändert, uns einen Hoffnungshorizont bis in alle Ewigkeit aufreißt. Wer sagt, ich gehöre ihm. Für den ist die ganz natürliche Auswirkung dieser Liebe Jesu in seinem Leben, dass er anfängt zu lieben. Für den wird es ganz natürlich, dass wer Jesus erlebt hat, als der, der sein Leben gibt, dass er selber einer wird, der frei wird, sein Leben loszulassen und zu geben. Ja, für besondere Menschen, für Geschwister aus der Gemeinde. Und er wisst, wie wir als Geschwister oft unterwegs sind, dass wir sagen, okay, ich kann mir die Geschwister nicht aussuchen, ne, wie eine eigene Familie. Aber manche hätte ich mir nicht ausgesucht, ne? Und jetzt sagt Johannes, hier ist das Kennzeichen, ob ihr wirklich ewiges Leben habt. Wir schauen in Vers 14 rein. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Da habe ich die Tage drüber nachgedacht und musste das neu durchbuchstabieren, was das bedeutet. Ob ich wirklich ewiges Leben habe, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die glauben, nicht verloren werden, ne? Sondern ewiges Leben haben. Habe ich dieses ewige Leben? Gott, wie kann ich das wissen? Und Gott sagt, schau in dein Leben rein. Wie gehst du mit deinen Geschwistern um, in der Gemeinde, in dieser Welt? Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben, also ihr merkt, ewiges Leben bricht heute an, zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Stark. Klingt jetzt nach einer Überforderung. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Appell ist, dass ihr sagt, ihr müsst euch jetzt aber zusammenreißen. Wie willst du das machen? Es geht eher um diesen Appell, lass zu, dass Jesus dich beschenken darf, dass Jesus dich lieben darf, dass Jesus dir dienen darf. Und sei bereit, dass das dein Leben verändert, dass das Auswirkungen hat. Das ist ja auch in diesem Lied da oben, ne? Du dienst uns und wer das zulässt, darum dienen auch wir dir nicht mit der Faust in der Tasche, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern mit Freuden. Hey, das ist einfach die Art unseres Gottes. So ist Gott. Und wenn wir beide wirklich seine Kinder sind, dann werden wir genau so sein. Wie gehst du mit dieser ernsten Diagnose um? Also ich weiß jetzt nicht, wie du drauf bist. Also ich möchte heute Morgen nicht hier stehen, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber vielleicht wie so ein Arzthelfer möchte ich dir sagen, hör auf unseren Arzt. Der stellt dir heute Morgen die Diagnose. Belüg dich nicht selber. Und wenn die Metastasen der Selbstsucht in deinem Herzen wuchern, dann ignoriere sie nicht einfach. Sondern geh zu dem, der sie herauslösen kann. Geh zu dem, der dir nicht nur für ein paar Jahre neues Leben schenken möchte, sondern ewiges Leben für alle Ewigkeit gesichert mit ihm und bei ihm. Bist du dabei? Wie ist dein Umgang mit deinen Geschwistern? Im Prinzip hat sich das auch nicht wirklich geändert. Das war damals schon vor der Kreuzigung Jesu, als er zusammen war mit seinen Jüngern. Wir haben auch für 14 Tage kurz darüber nachgedacht. Sie stritten. Jesus hatte die Sehnsucht, mit seinen Leuten nochmal zusammen zu sein, bevor er ans Kreuz musste. Mich verlangt danach, mit euch das Mahl zu nehmen, sagt er. Und sie saßen da und stritten, wer das Sagen hat, wer der Beste ist, wer der Größte ist. Vielleicht der Schönste, keine Ahnung. Sie stritten. Und in dieser Atmosphäre kommt keine Strafpredigt, in dieser Atmosphäre steht Jesus auch damals auf, geht an die Türe, geht zu dieser Schüssel, die dort steht und nimmt sich die Schürze, bindet sie um und geht dann reihum. Ungewöhnlich, die saßen alle mit dreckigen Füßen oder lagen mit dreckigen Füßen am Tisch. Keiner war bereit, den Typen die Füße zu waschen. Klar, wenn man gerade streitet, hör mal, wer hat hier das Sagen? Heinz Hermann, dann musst du mir die Füße waschen, ne? Und nicht darauf warten, dass ich komme. Also in so einer Atmosphäre. Und dann kommt Jesus, der, der wirklich der Größte ist und der Höchste und der Schönste. Der kommt, nimmt die Schürze und dient. Und das zwingt er den Leuten nicht auf, nach dem Motto, das musst du dir jetzt gefallen lassen. Petrus wollte zuerst nicht, mir doch nicht, du doch nicht. Und er muss hören, dass er keine Gemeinschaft mit Jesus haben kann, wenn er das nicht zulässt, dass Jesus an die wunden Stellen seines Lebens kann, an die dreckigen Stellen seines Lebens. Du wirst keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn du nicht zulässt, dass Jesus da in dein Herz reingeht, wo du eigentlich alles zumachen möchtest. Bist du bereit? Keine Gemeinschaft, wenn wir nicht wollen. Wenn wir wollen und das zulassen, gibt es eine Revolution der Liebe, die unser Herz verändert und unser Leben verändert. Unsere Beziehung zu Gott verändert. Und auch das hat mich in diesen Tagen wieder neu fasziniert, dass Jesus beschreibt, was das für eine Beziehung ist. Nehmen wir einige Verse aus Johannes 15. Das ist diese Predigtreihe an diesem Abend, wo sie zuletzt zusammen waren. Da sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Merkt ihr, also dass, wenn du es zugelassen hast, wenn du Liebe Jesu erfahren hast in deinem Herzen, dann bist du fähig, das, was Gott dir geschenkt hat, an andere weiterzugeben. Jetzt liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Man könnte auch sagen, das ist einfach die natürliche Folge. Das natürliche Muss. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und dann kommt plötzlich unser Leben auf eine ganz andere Ebene. Jesus sagt, ich möchte mit euch umgehen wie mit Freunden. Und dass ich das wirklich will, seht ihr daran, dass ich mein Leben für euch hergegeben habe. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergegeben hat. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also an dieser Stelle auch wieder ist das eine Gegenseitigkeit. Also Jesus zwingt uns deine Freundschaft nicht auf. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr bereit seid, auf diese Freundschaft einzugehen. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven. Freunde des Höchsten. Freunde des Schönsten. Freunde des herrlichen Königs. Je nachdem, mit welchen Leuten man befreundet war, in der Schule kannte man das, ne? Bist du mit den Klassenbesten befreundet, hat dir da so eine gewisse Aufwertung gegeben, ne? Oder mit den Coolen. Da wolltest du dann gerne in der Truppe sein. Hey, der Coolste, den es überhaupt gibt, um mal salopp zu reden, bietet dir seine Freundschaft an. Macht das was mit deinem Herzen? Kommt da was zum Schwingen und zum Klingen? Oder sind wir da irgendwie dumpf und stumpf, haben uns dran gewöhnt und es hat keine Bedeutung mehr? Jesus redet weiter. Das sind Worte, die Jesus spricht, ne? Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ist die Anweisung. Gebot ist die Wegweisung zum Leben, nicht um gerettet zu werden, sondern das ist, du hast das Leben und hier das Gebot zeigt dir, wie dieses Leben aussieht. Einander lieben. Multiplizieren. Ihr sollt das in diese Welt hineintragen und Frucht bringen. Wenn du die Liebe Jesu erfahren hast, gib diese Liebe weiter an andere. Und diese anderen werden auch wieder in der Lage sein, diese Liebe weiterzugeben. So funktioniert Familie Gottes. So funktioniert Gemeinde Gottes. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Nochmal. Wir sollten jetzt solche Worte nicht hören und Faust in die Tasche ballen, wenn das wirklich so sein muss, okay, oder vielleicht auch nicht. Jesus sagt, wenn du es verstanden hast, was Leben bedeutet, dann wirst du merken, das ist die Wegweisung zum Leben. Lass dich lieben und werde bereit, dein Leben loszulassen, zu investieren in das Leben anderer und du wirst nicht verlieren, sondern die Freude Gottes wird dein Herz erfüllen und dich freisetzen. Haben wir begriffen, wie unser Gott ist? Sind wir bereit, uns in diese Spur hineinzubringen? Ich hatte Kurzurlaub und ich habe in letzter Zeit ganz bewusst gesagt, ich möchte Beziehungen vertiefen, die in der letzten Zeit ein bisschen abgeflacht sind. Das heißt, ich mache Rundreisen, Verwandte, Freunde. Anfang letzter Woche habe ich einen Freund besucht. Wir kennen uns seit Jahrzehnten. Wir waren zusammen in Köln Pastoren, waren in einem gemeinsamen Werk. Wir hatten eine gute Beziehung. Und aber seit über 3 Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen. Ab und zu telefonieren wir. Ich habe ihn besucht. Und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall an einer Stelle sagte er mir, weißt du, ich habe mir überlegt, es gibt 3 Menschen, für die wäre ich bereit, eine Niere zu spenden. Und ich war einer von denen. Ich war erstmal ein bisschen perplexer, wie kommt der Kerl dazu, zu sagen, ich bin bereit, mal meine Niere für dich zu geben, wenn du sie brauchst. Das ist jetzt keine Freundschaft, wo wir sagen, wir machen sehr viel miteinander. Wir haben gemeinsame Hobbys und wir fahren zusammen in Urlaub oder ne, so auf dieser Ebene. Nein, was uns verbindet, ist, dass jeder befreundet ist mit Jesus. Und unsere Freundschaft mit Jesus ist die Grundlage unserer Freundschaft miteinander. Eine Grundlage, die uns eine Echtheit schenkt, eine Offenheit, wo wir nicht in der Erwartungshaltung leben, dass der andere jetzt was bringen muss, sondern dass wir eher bereit sind zu bringen. Sehr befreiend. Und wenn wir uns lange nicht gesehen haben, wir können sofort wieder anknüpfen, wo wir zuletzt waren. Ist das nicht diese Art, die Jesus gerade aufzeigt? Ich will dein Freund sein und ich zeige dir meine Liebe dadurch, dass ich mein Leben gebe. Und wenn du das kapiert hast, wenn du das annimmst, bist du bereit, dein Leben zu geben für deine Geschwister. 1. Johannes 3,16. Sind wir drin im Boot? Seid ihr noch dabei? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich gebe euch ein neues Gebot. Wieder Johannes 13 aus diesen Geschichten mit der Fußwaschung. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Merkt ihr, immer liebt einander, einander, einander. So, wie ich euch geliebt habe. Ne? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also gerade hatten wir an der Liebe, die du hast zu den anderen, erkennst du, ob du das ewige Leben hast. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, an der Liebe, die du zu den anderen hast, wird auch die Welt erkennen, dass du zu mir gehörst, dass du einer von meinen Jungs und einer von meinen Mädels bist, von meinen Freunden. Sie werden es erkennen an dem, wie du mit anderen umgehst, wie du anderen deine Liebe zeigst. Ganz natürlich, also nicht gedrungen, gezwungen, sondern freudig freigesetzt durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in unser Leben Liebe bringt, Frieden bringt und Freude und viele andere Dinge. Sind wir dabei? Ich bin nochmal wieder neu fasziniert. Also ihr wisst, ich frage mich seit der Corona-Zeit, wie überlebt Gemeinde Jesu die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Wir werden das nicht überleben mit irgendwelchen Gemeindeaufbauprogrammen. Wir werden das nicht mit Appellen überleben und zu sagen, ja, wir haben ein tolles Haus und wir müssen das Haus erhalten, wir haben eine Gemeinde, wir müssen die Organisation erhalten. Das versuchen gerade einige wenige, sehr pflichtbewusste Mitarbeiter, die an den Grenzen ihrer Kräfte sind. Und ich möchte hier oben nicht stehen und mit schlechtem Gewissen andere jetzt motivieren. Ich möchte in meine Bibel hineingehen und sagen, Jesus, wie hast du das damals gemacht? Und Jesus sagt mir, weißt du, von Gemeindeaufbauprogrammen habe ich gar nichts erzählt. Von Häuser bauen habe ich auch nichts gesagt. Ich will Familie bauen. Und es reicht, so sagt Jesus, wenn du anderen das tust, was ich dir getan habe. Das reicht. Wenn ihr das tut, wird Gemeinde leben. Weil das nicht organisiert ist, sondern weil das von innen nach außen wächst. Weil du anfängst, Freundschaft zu leben, Familie zu leben nach der Art Jesu, nach der Art unseres Vaters. Ein Vers weiter, oder einige Verse vorher. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, die Fußwaschung, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ihr wisst das jetzt alles. Wir wissen das auch schon länger, ne? Nicht erst seit heute Morgen. Glücklich seid ihr, aber dann zu nennen, und das werdet ihr auch dann erst erleben, wenn ihr auch danach handelt. Das ist vielleicht unser Problem. Wir wissen das alles. Und vielleicht verstehen wir auch die Bibelstelle nicht ganz richtig. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn das euch getan wird, haben wir vielleicht im Hinterkopf. Aber hier heißt es nicht, wenn du das empfängst, dass einer dir dient, wirst du glücklich, sondern wenn du aufstehst und einem anderen dienst, dann wirst du glücklich. Es muss genau hinhören, was Jesus meint und was er sagt. Und seine Zusage steht. Und ich finde das schön, dass er immer sagt, einander, dass er nicht sagt, jedem. Ihr sollt jeden lieben, jedem eure Liebe zeigen. Das kriegen wir nicht hin. Fühlen wir uns überfordert, schaffen wir nicht. Aber Jesus sagt, für jeden von euch habe ich einen, der für dich das einander ergänzen kann. Wo der Herr sagt, an dieser Stelle, überleg dir mal, wie kannst du ihm deine Liebe zeigen. Muss nicht direkt deine Niere hergeben, aber vielleicht gibt es in kleinerer Variante irgendetwas, wo du sagst, okay, da kann ich dem anderen deutlich machen, ich habe ihn lieb. Sind wir dabei? Jesus hat genau das getan. Er hat sich immer Einzelne rausgesucht. Er kennt die Geschichte mit Zachäus, ne? Dieser kleine Mann. Korrupter, führender Zollbeamter. Verrufen. Mit dem wollte keiner Gemeinschaft haben. Und als er Jesus sehen wollte, als er durch Jericho kam, hat ihm keiner Platz gemacht. Da ist der kleine Mann da auf den Baum geklettert. Wir kennen die Geschichte. Und Jesus geht vorbei und sieht ihn und sagt, zu dir möchte ich heute. Und der Rest der Truppe wird sich gedacht haben, oh Gott, weißt du nicht, zu wem er sich da gerade einlädt? Verrufener Zollbeamter, der die Leute über den Tisch zieht, der Freund der Römer. Doch, er weiß es. Und er signalisiert diesem kleinen Mann, du, es geht nicht um deine Größe und dass du versuchst, jetzt dich irgendwie anders zu beweisen. Es geht nicht darum, was die anderen über dich denken, sondern es geht darum, ich will dein Freund sein. Lädst du mich heute zum Essen ein? Und dann nimmt Zachäus diese Chance wahr. Jesus zeigt ihm gerade seine Liebe, seine Wertschätzung. Lädt ihn ein und sie sitzen vielleicht ein paar Stunden zusammen und sie reden miteinander, offen, ehrlich, über alle Dinge. Kein Wunder, keine Totenauferweckung, keine Brotvermehrung oder sonst was. Gespräch unter Freunden. Ehrlich, ohne Berechnung. Und was ist das Ergebnis? Am Ende dieses Zusammenseins kommt dieser Mann und sagt, weißt du, Jesus, das hat mein Herz so berührt. Das hat die Grundfesten meines Lebens so tief erschüttert, dass ich anders werden möchte. Die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und die Leute, die ich betrogen habe, denen gebe ich es vierfach zurück. Ohne Strafpredigt. Ohne ein Wunder. Nur weil Jesus da war und sagte, ich will dein Freund sein. Ist das nicht die Art, wie Jesus Gemeinde baut? wie seine Familie wächst? Ist das nicht die Art, wo du erkennst, ob du dabei bist und ob die Welt erkennt, dass wir dran sind an Jesus? Ich wünschte, dass wir in diese Spur hineinfinden. Ich bin kein Beziehungsorientierter. Wenn ich von Freundschaft rede, dann klingt das ziemlich schräg, weil die Leute dann vielleicht sagen, hör mal, das ist nicht dein Ding. Nee, ist nicht mein Ding. Aber Jesus sagt, es ist mein Ding. Und wenn du zu mir gehörst, musst du da an dieser Stelle bereit sein, dass ich dich verändere. Also habe ich mich aufgemacht und auch Verwandte besucht, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ab und zu mal telefoniert. Ein Onkel in Frankfurt, früher Heilsarmee-Offizier, wie ihr euch die richtig vorstellt, ne? Groß, auf der Straße, Heilsarmee-Offizier. Und dann viele Jahrzehnte Pastor einer Freikirche. Mein Onkel Gerhard war in der Vergangenheit für mich immer so ein bisschen anstrengend. Wenn wir zusammen waren, ich war ja jetzt auch Pastor, dann hatten wir immer ein Thema, das hat er auch mit jedem gemacht, dann wurde von seiner Gemeinde erzählt und, was man alles so macht. Ne? Das kann sehr anstrengend sein, wenn du dann irgendwas von Gemeinde hörst. Ne? Und von dem und von dem und von dem. Und dann bist du manchmal dem Onkel Gerhard ein bisschen aus dem Weg gegangen. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte ihn wieder besuchen, möchte ihn drücken, trotz Corona-Zeit. Mittlerweile ist er über 90. Und das war so stark, einen 90-jährigen Mann zu erleben, der Güte ausstrahlte. Der nicht mehr von Gemeindeprogrammen redete, sondern mir erzählte, wie er einen Blick hat für Menschen und sich überlegt, wie kann ich ihnen Liebe zeigen. Weißt du, sagte, da war ich letztens hier bei dem Muslim, der da unten einen Laden hat, und da habe ich so gefragt, wie geht's hier, was macht dein Geschäft, und es ging ihm gar nicht gut. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich für den gebetet. Und nachdem ich Amen gesagt habe, hat der Kerl Tränen in den Augen und sagt, ich danke dir Gott, dass ich erkennen darf, du lebst doch. Von den Geschichten habe ich ein paar erlebt. Auch wir waren in einem Laden, wo er dann auch wieder auf den Sohn des Geschäftsführers zuging. So, ganz natürlich. Und wo ich dachte, ja, das ist es. Das ist die Art Jesu, wie er in dieser Welt unterwegs ist. Und das hat was Gewinnendes. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte das lernen. Ich habe auch Buße getan, dass ich manchmal sehr hochmütig über meinen Onkel gedacht habe. Und gemerkt habe, dass er eine ganz großartige Spur ist mit seinem Leben. Und wo ich sage, Herr, in diese Spur möchte ich hineinfinden. Und so habe ich dann gemerkt, dass Jesus eben mit diesen Einanderworten sehr viel in seinem Wort unterwegs ist. Und ich möchte in den nächsten Wochen mit euch einige dieser Einanderworte ein bisschen runterbrechen. Also wenn es heißt, ihr sollt einander lieben, dann ist das ein großartiges Wort, was wir nicht füllen können. Aber wenn es dann heißt, wir sollen einander vergeben, einander annehmen, einander Lasten tragen, einander in Liebe ertragen, füreinander beten, dann sind das viele kleine, runtergebrochene Dinge, wie sich Liebe zeigt. Und ihr könnt bei diesen, es gibt so weit über 20 Einanderworte. Und man kann genau auch sehen, dass das immer im Inneren anfängt, in meinem Herzen fängt das an, dass ich einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, dass ich eine andere Einstellung bekomme zu dem anderen, dass ich mich von Gott lieben lasse. Das hat immer was auch zuerst damit zu tun, dass ich Jesus erlebe, seine Freundschaft, wie er mit mir umgeht. Na, so ein Zachäus, Wertschätzung, Ehrerbietung. Und wenn ich das erlebe, so ist Gott mit mir, dann bin ich fähig, das dir zu zeigen. Ich dachte mir, wenn das so existenziell wichtig ist und ohne Liebe hat alles keinen Sinn, sagt die Bibel, dann lass uns doch an dieser Stelle ein bisschen investieren und mal überlegen, wie kriegen wir vielleicht größere Offenheit, uns von Gott lieben zu lassen. Eine größere Offenheit, Menschen zu lieben, die uns vielleicht erstmal nicht so ganz sympathisch sind. Um dieser Welt zu zeigen, Gott lebt. Er ist wirklich da und lebt. Ich will das an dieser Stelle nicht weiter ausführen, die Zeit ist um. Irgendwann wäre ich zu diesem Wort noch gekommen, aber das lasse ich trotzdem hier noch stehen. Die Galater, die haben es nicht gecheckt, die haben gut angefangen mit dem Gemeindeleben und wurden dann sehr bissig. Ihr beißt und fresst euch, sagt Paulus. Warum? Ihr habt im Geist angefangen, ihr habt euch beschenken lassen von Gottes Gnade und habt dann gemeint, ihr müsst das selber irgendwie durchtragen. Dann können Christen richtig bissig werden. Und er musste diese Leute wieder zurückrufen. Und da sagte ich ringe wieder neu darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Es ist so, so sagt er an einer Stelle, als ob ich zum zweiten Mal euch gebären muss. Leute, es geht nicht um Appelle. Es geht darum, dass Christus uns was tun darf. Oder wie Paulus das hier sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Merkt ihr diesen Abstrahl von Johannes 3,16? Er hat mich geliebt und hat sein Leben hingegeben und das habe ich geglaubt. Und was ist das Ergebnis? Christus lebt in mir, seine Art, sein Leben, seine Frucht. Ich wünschte mir, dass wir ein bisschen Sehnsucht danach bekommen, diesen Dienst Jesu an uns mehr zu erleben. Und ich wünschte mir, dass wir ein bisschen mehr Sehnsucht bekommen, diese Freude zu erleben, die darin besteht, dass ich etwas tue, was ich verstanden habe. Das Bibelwort will ich euch nicht nur ersparen, weil die Toni hat begonnen mit Psalm 139. Ich schließe jetzt mit Psalm 139. Das Gebet, was wir oft hatten jetzt. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Grübel jetzt nicht einfach rum und mach dir nicht selbst Vorwürfe oder sonst was. Liefer dich dem aus, der mit seinem Leben das Lösegeld für dich bezahlt hat und gesagt, alles gut, ich vergeb dir. Aber lass mich mal ran. Prüfe mich. Und dann, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Zurück in die Gemeinschaft mit Jesu. Hier wirst du nicht aufgefordert, irgendwas zu tun, sondern nur aufgefordert, lass ihn tun. Mit diesem Gott möchte ich noch reden. Und lieber Vater, ich danke dir, dass du so eine Geduld mit uns hast. Herr, wir sitzen schon seit Jahren immer wieder unter deinem Wort. Wir lesen darin, wir singen davon. Und wir müssen immer wieder merken, dass wir oft so wenig begriffen haben, worum es dir wirklich geht. Oder dass wir es wieder aus dem Blick verlieren oder wieder in alten Spuren und ausgetretenen Wege hineinfinden. Ich möchte dich bitten, dass du dich neu unser annimmst. Dass du uns neu veränderst von innen nach außen. Herr, dass wir deine Liebe zulassen. Dass wir deinen Dienst zulassen. Und befähigt sind, durch die Kraft deines Heiligen Geistes in dieser Welt zu lieben und zu dienen. Ich bete dich darüber an. Amen.